Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Weshalb Isaac Rabin sterben musste. Ein Zeitzeugendokument für jeden, der politisch Verantwortung für den Weltfrieden übernehmen will. Gasttrommler ist William Scott Ritter, der als ehemaliger US-amerikanischer Offizier in seiner Rolle als Inspektor der Vereinten Nationen für die UNSCOM-Mission im Irak bekannt wurde. Ich habe mich entschlossen, Auszüge aus seinem Erfahrungsbericht aus Israel vorzustellen, obwohl Ritter in den USA sowohl wegen seiner persönlichen als auch seiner politischen Haltung umstritten ist. Dennoch hat ihm die Webseite seniora.org Platz eingeräumt. Deren Aufgabe beschreibt sie so: Auf die Erfahrung älterer Menschen darf nicht verzichtet werden. In fast allen Kulturen der Welt werden die älteren Menschen geschätzt und verehrt. Sie haben Lebenserfahrung, überblicken das Leben und wissen, worauf es ankommt. Sie sind im Gefühl gereift und ausgeglichen. Deshalb fragen die Jüngeren sie gerne um Rat. Zitat Ende. Auch ich halte es für wichtig, dass Sie Scott Ritters Erfahrungen in und mit Israel kennenlernen. Am 4. November 1995 fuhr mich mein Gastgeber von der Kiria zurück in mein Hotel. Wir kamen am Platz der Könige von Israel vorbei, einem großen öffentlichen Platz, auf dem oft politische Kundgebungen stattfanden. Für diesen Abend war eine Kundgebung angesetzt, eine Pro-Friedenskundgebung, die von Anhängern Isaac Rabins zur Unterstützung des Osloer Friedensprozesses veranstaltet wurde. Rabin hatte sich am 28. September 1995 mit dem PLO-Vorsitzenden Yasser Arafat in Washington getroffen, wo die beiden Männer das Oslo II-Abkommen unterzeichneten. Terroranschläge der Hamas sollten den Osloer Friedensprozess stören. Isaac Rabin ließ sich nicht von seiner Entschlossenheit abbringen, den Prozess zu Ende zu führen, obwohl sein Hauptkonkurrent Benjamin Netanyahu ihn innenpolitisch stark unter Druck setzte. Netanyahu hatte rechtsradikale jüdische religiöse Extremisten für seine Sache mobilisiert, die Rabin vorwarfen, sich von der jüdischen Tradition und den jüdischen Werten zu entfernen. Doch Netanyahus Auftreten ging über einfache politische Rhetorik hinaus und mündete in politische Gewalt. Im März 1994 wurde in der Nähe der Stadt Ra'anana, nördlich von Tel Aviv, ein Protestmarsch von der rechtsgerichteten religiösen Gruppe Kahane Chai organisiert. Netanyahu marschierte vor dem Kahane Chai-Protest. Hinter ihm wurde ein Sarg mit der Aufschrift »Rabin ist der Grund für den Tod des Zionismus« getragen. Am 5. Oktober 1995, dem Tag, an dem die israelische Knesset für Oslo II stimmte, organisierte Netanyahu eine Gedenkkundgebung mit 100.000 Teilnehmern. Netanyahu trieb die Menge an, die »Tod für Rabin« rief. »Ich habe gehört, du gehst heute Abend mit ein paar Jungs aus«, sagte mein Gastgeber. »Kommen Sie nicht in die Nähe dieses Platzes«, wies mich mein Gastgeber an und deutete auf den Platz der Könige von Israel. »Rabin hält hier heute Abend eine Rede und es ist sehr wahrscheinlich, dass es zur Gewalt kommt. Er sollte die Rede absagen«, fuhr mein Gastgeber fort. »Zu viele Menschen wünschen ihm Schaden und es gibt hier zu viele Gelegenheiten, ihm Schaden zuzufügen.« An diesem Abend, kurz nach 21.30 Uhr, hatten meine beiden Freunde, ihre Verlobten und ich, gerade unser Abendessen serviert bekommen und wollten es uns schmecken lassen, als der Besitzer des Restaurants vor uns erschien. »Isaac Rabin wurde erschossen«, sagte die Besitzerin, und ihr liefen die Tränen über das Gesicht. »Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er braucht unsere Gebete.« Ohne ein Wort zu sagen, erhoben sich alle von ihren Tischen und verließen das Restaurant. Rechnungen wurden nicht bezahlt. Meine Tischnachbarn setzten mich im Hotel ab, wo sie Radio hörten und mich über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden hielten. An der Kundgebung nahmen 100.000 Menschen teil und Rabin hielt eine mitreißende Rede. Ich habe immer geglaubt, dass die meisten Menschen Frieden wollen, sagte er der bewundernden Menge, und bereit sind, dafür ein Risiko einzugehen. Ein rechtsgerichteter, religiöser Jude, der glaubte, auf Anweisung eines Rabbiners zu handeln und Rabin wegen seines Verrats an Israel zu töten, hatte den Abzug der Pistole gedrückt, die Rabin das Leben nahm. Um 23.15 Uhr wurde der Tod von Yitzhak Rabin der israelischen Nation bekannt gegeben. Von meinem Hotelzimmer aus, in dem ich die Bekanntgabe im Fernsehen verfolgte, konnte ich das Weinen von Frauen in den Hotelzimmern neben mir und in den Straßen darunter hören. Der 5. November war ein nationaler Trauertag. Am nächsten Tag, dem 6. November, beerdigte Israel seinen getöteten Führer. Das israelisch-palästinensische Problem ist zu einem nicht enden wollenden Kreislauf der Gewalt geworden, der sich von dem Schmerz und dem Leid des palästinensischen Volkes ernährt. Es ist an der Zeit, diesem Kreislauf ein Ende zu setzen. Von diesem Moment an werde ich immer an der Seite des palästinensischen Volkes stehen, in der Überzeugung, dass der einzige Weg zum Frieden im Nahen Osten über ein lebensfähiges palästinensisches Heimatland führt, dessen Hauptstadt fest und für immer in Ost-Jerusalem verankert ist. Auf diese Weise wird die Hamas als terroristische Organisation entmachtet. Ein legitimer palästinensischer Staat beseitigt den ständigen Konflikt, zu dem die Hamas beiträgt, einen Status, der durch das Streben nach einem legitimen palästinensischen Staat gerechtfertigt ist, dessen Existenz das zionistische Israel niemals zulassen wird. Ein legitimer palästinensischer Staat delegitimiert die Vorstellung von einem zionistischen israelischen Gebilde, das per Definition nur durch die ständige Ausbeutung des palästinensischen Volkes existieren kann. Benjamin Netanyahu konnte die moderne Version des zionistischen israelischen Staates aufrechterhalten, indem er durch den endlosen Kreislauf der von der Hamas ausgehenden Gewalt Angst schürte. Wenn die Bedrohung durch die Hamas beseitigt ist, wird das zionistische Israel nicht länger in der Lage sein, die Bürger Israels und die Welt vor der apartheidähnlichen Realität der gegenwärtigen israelischen Existenz zu blenden. Grundlegende Menschlichkeit wird das zionistische Israel zwingen, seine zionistische Ideologie abzulegen, so wie das Apartheid Südafrika sein hässliches Erbe der weißen Vorherrschaft abgelegt hat. Das postzionistische Israel wird zwangsläufig lernen müssen, mit seinen nicht-jüdischen Nachbarn friedlich und in Wohlstand zu koexistieren. Und zwar nicht als kolonialer Apartheidstaat, sondern als gleichberechtigte Partner in einem Lebensexperiment, das die Menschen, die das heilige Land ihr Zuhause nennen, gemeinsam bewohnen werden.